ARD Sounds.
Jens, weißt du, was du für eine durchschnittliche Bildschirmzeit am Wochenende hast?
Boah, heute hatte ich, keine Ahnung, 34 Stunden von 24, keine Ahnung, ich habe da nur Fußball geguckt.
Ich habe mal nachgeguckt, bei mir sind es am Wochenende tatsächlich nur 6,5 Stunden. Ich hätte gedacht, dass es mehr ist.
Also ich habe ja letzte Woche mit Viktor schon drüber geredet, aber die Sonntage sind halt immer echt unnormal, weil wir alle Spiele nachgucken und so, das ist schon echt crazy.
Das stimmt, aber ich glaube, wir haben trotzdem weniger als Christian Dingert an diesem Wochenende.
Ja, das wird wahrscheinlich trotzdem so sein. Ja.
Das wird auf jeden Fall unser Hauptthema und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Update. Muss ich uns eigentlich nochmal vorstellen. Jens Weibrot ist da.
Und Anne Hild auch.
Ja, genau. Und wir starten mit dem Spiel des Wochenendes, das wahrscheinlich für die meiste Diskussion sorgt am 26. Spieltag. Leverkusen gegen Bayern. 1:1 klingt erstmal nach sehr, sehr viel weniger als das, was da auf dem Platz los war. Was aber auch einfach daran liegt, dass sehr viele Tore auch zurückgenommen wurden.
Ja, das. Und es war ja schon auch trotz 1:1 irgendwie auch losgelöst von diesen ganzen Diskussionen auch ein ganz unterhaltsames Spiel, so, oder?
Ich finde auch, also es war offener, als ich das erwartet habe. Es stand eine bessere Bayern-Startelf auf dem Platz, als ich es erwartet habe. Mhm. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie da ein bisschen rotieren, aber der Einzige, der gefehlt hat zur echten Top-Elf, war ja Harry Kane, der dann später eingewechselt wurde, was man auch mit seiner Verletzung zuletzt erklären könnte.
Ja, und Manuel Neuer, kannst du dann auch noch anführen, ne?
Das stimmt, wobei Manuel Neuer ja das ein oder andere Wehwehchen schon hatte. Da war, glaube ich, das größere Problem, dass Jonas Urbich auch mit der Gehirnerschütterung nicht spielen konnte und dann eben Sven Ulreich im Tor stand.
Der es aber dann ja doch gut gemacht hat.
Der hat es richtig gut gemacht, allerdings ist der jetzt auch verletzt, ne? Mhm. Also der hat einen Muskelbündelriss, es ist noch nicht klar, wann Manuel Neuer wieder fit ist, es ist noch nicht klar, wann Jonas Urbich wieder spielen kann. Das heißt, da könnte es spannend werden in der Champions League. Aber lass uns das Spiel mal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Mhm. Ich finde, Leverkusen hat die Bayern schon überrascht durch die offensive Herangehensweise, vor allem in Person von Luis Diaz überrascht und dann ganz früh das 1:0 gemacht.
Ja, also ich finde, man merkt am Anfang, dass es doch so ein bisschen Spannungsabfall bei den Bayern gab. So gerade in dieser Szene bei dem 1:0, wo Diaz diesen Zweikampf verliert. Das ist, ich finde, der hat halt ungewohnt lange für Bayern-Verhältnisse den Ball überhaupt, ne? Dass Calvert dann überhaupt in diesen Zweikampf reinkommt und das ist dann von Bayer am Ende gut gemacht. Aber es liegt, glaube ich, schon auch ein bisschen dran, dass die Bayern Leverkusen schon auch so überhaupt in dieses Spiel so richtig reinlassen. So ist zumindest mein Gefühl.
Ja, finde ich auch. Also das war ja eh ein Spiel, das sehr viel wichtiger war für Leverkusen als für die Bayern. Wir würden vielleicht anders darüber reden, wenn Dortmund gegen die Bayern gewonnen hätte, aber es sind jetzt halt immer noch 9 Punkte, obwohl sie nur unentschieden gespielt haben. Und die Bayern hadern sehr mit den Schiedsrichterentscheidungen. Fangen wir mal an mit dem vermeintlichen Tor von Tah, was dann zurückgenommen wird wegen Handspiel. Sagst du richtige Entscheidung?
Ja, an der Stelle ist das Regelwerk, finde ich, eindeutig. Und da haben wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Das ist wenigstens mal einmal eine eindeutige Regelung bei einem Handspiel. Bei Torerzielung oder unmittelbar bei Torerzielung zählt das Tor dann nicht. Mhm. Und das ist halt einfach da an der Stelle so. Der Ball ist klar an der Hand von Tah und deswegen ist es okay, finde ich, dass es nicht zählt, auch wenn es natürlich weit von Absicht entfernt ist.
Ja, da denke ich mir halt, viel mehr anlegen kann er den Arm nicht.
Ja, ist so. Also das ist, ja, klar. Das ist, ja.
Er müsste ihn sich abschrauben, damit der Ball nicht da...
Ja, das stimmt. Da bin ich bei dir. Aber die Regel sagt halt einfach, egal ob Absicht oder nicht, sobald der Ball die Hand berührt und geht danach ins Tor, ist es halt kein Tor.
Okay, nächste Entscheidung. Rote Karte für Jackson.
Klare rote Karte.
Ja, da gehe ich auch mit.
Finde ich ist erstaunlich, dass das nicht auf dem Feld direkt so entschieden worden ist von Christian Dingert, sondern dass er dafür erst den Videobeweis braucht. Aber das hat an der Stelle dann, also ist für mich auch eine ganz andere Kategorie als beispielsweise dieses Foul von Schlotterbeck gegen die Bayern vor 2 Wochen im direkten Aufeinandertreffen der beiden Teams, weil Schlotterbecks natürlich auch sehr dynamische und sehr, sehr riskante Grätsche geht aber klar auf den Ball. Die Aktion kommt von vorn, beide sehen sich und in dem Fall jetzt ist es ja so, da ist ja für Jackson eigentlich, der kommt von hinten, die Chance, den Ball zu treffen überhaupt, die ist ja mehr oder weniger nicht mehr existent, weil der ist ja vorher von Terre lange gespielt worden. Und ja, bei Schlotterbeck kann man es noch eher dann im Zweikampf mit Stanisic als Unfall werten, weil er halt über den Ball rutscht drüber, und dann dadurch erst dieser harte Treffer zustande kommt. Die Attacke selbst galt dem Ball, deswegen finde ich, kann man beide Szenen nicht miteinander vergleichen. Und an der Stelle sehe ich eine klare rote Karte für Nicholas Jackson.
Ja, Terrier ist ja dann auch nach der Pause nicht mehr mit rausgekommen, also der wurde ordentlich getroffen. Dann haben wir als nächstes das Handspieltor von Kane. Was sagst du denn dazu?
Ich finde, selbst wenn man, also man kann die Regel, die ich gerade angesprochen habe, da sehr streng auslegen. Das ist ja eher unterer Ellbogen. Ja, Arm ist auch ganz angelegt. Also wenn du das sehr streng auslegst, ist es dann dieselbe Kategorie. Für mich ist es aber nicht unmittelbar vor Torerzielung.
Ist es ja auch nicht. Also das ich ist finde, ja Fakt, dass der Ball dann nochmal rausgeht und nochmal reingeht.
Genau, ich finde, das ist eine neue Spielsituation. Ja. Und wenn du jetzt über Abseits diskutieren würdest, würdest du das, diese Flanke, die dann nochmal reinkommt, auch wieder neu bewerten.
Ja.
Und deswegen finde ich, ist es falsch, das Tor zurückzunehmen mit derselben Begründung wie Tars Tor. Das funktioniert nicht.
Christian Dingert hat es aber nach dem Spiel auch nochmal erklärt.
Genau, im Endeffekt aus dem Spiel raus habe ich überhaupt nichts wahrgenommen, weil das entsprechend die abgewandte Seite von mir war. VAR hat mich dann rausgeschickt, hat mir die Hintertoreinstellung gezeigt und da haben wir dann gesehen, dass quasi eine leichte Bewegung, aber dann doch eine evidente, weil ich sag mal, dadurch München in Ballbesitz kam und dadurch war es für uns strafbar, weil genau die Hand in die Schussbahn des Balles kam.
Ich blicke nicht mehr durch. Also es ist wirklich Tatsache, sie finden häufig Erklärungen für ihre Entscheidungen, die Schiedsrichter, bei denen ich dann mitgehen kann. Also auf einer rationalen Ebene verstehe ich es, aber ja, im Spiel verstehe ich es nicht.
Ich finde halt, die Erklärung ist ja in sich so schlüssig,
ja,
oder
genau,
nicht?
Ja, genau, das meine ich, ja.
Ja, aber also der Grund, weshalb wir sagen, das darfst du nicht zurücknehmen, ist ja eigentlich eine ganz andere. Weil wir halt sagen,
weil es ist eine neue Situation.
Genau, es ist nicht unmittelbar. Also unmittelbar wäre für mich jetzt so wie Tar, der Ball geht von der Hand ins Tor oder der legt sich den mit der Hand, also die berührt die Hand bei einer Vorlage für jemand anderen, der darauf unmittelbar den Ball ins Tor schießt. Mhm. Das ist für mich jetzt irgendwie eine andere Situation. Und darauf geht ja Christian Dingert da in der Situation.
Andererseits werden auch teilweise Tore zurückgenommen, wo gefühlt 5 Minuten später, vorher ein Foul passiert ist. Also da gehen sie ja auch mehrere Szenen nochmal zurück.
Aber nicht mit dieser Begründung.
Nicht mit
also
dieser
das ist
Begründung,
ja, das ist ja ansonsten auch kein, oder sind wir uns da uneinig, das ist ein findest du, das ist ein strafbares Handspiel grundsätzlich?
Nein.
So, und dann ist ja egal, also ne, ja, du kannst, es, ist, ja nur, kannst ja. es ja nur pfeifen, wenn du argumentierst mit bei Torerzielung unmittelbar darf der Ball nicht an die Hand oder irgendwas, was als Handspiel gilt, springen. Und das finde ich ist hier überhaupt nicht gegeben. Also das Tor muss meiner Meinung nach zählen.
Ja. Aber die Bayern haben ja dann noch ein Tor gemacht durch Luis Diaz, 1:1. Und dann durfte Luis Diaz ein bisschen früher duschen gehen. Er hat die gelb-rote Karte gesehen, die zweite gelbe gab es für eine vermeintliche Schwalbe. Da würde ich auch zuerst mal die Erklärung hören, oder? Mhm.
Aus dem Spiel raus war das für mich klar, sonst hätte ich das nicht so entschieden, wie ich es entschieden habe. Das war für mich so, dass der Spieler abhebt. Den anschließenden Kontakt mit dem Torwart, den habe ich aus dem Spiel raus nicht gesehen. Also im Endeffekt ist es kein Elfmeter, weil vorher schon irgendwo der Kontakt oder eingefädelt oder gesucht wurde. Allerdings, wenn ich jetzt die Bilder anschaue, ist die gelb-rote Karte sehr hart und ich würde sie jetzt mit den Bildern nicht mehr geben. Ich sage mal, VAR kann im Moment da nicht eingreifen. Das soll ab Sommer kommen, da können wir im Moment noch nichts tun.
Ich finde, das ist genau das Ding. Wenn der VAR das jetzt schon dürfte, bin ich mir relativ sicher, dass er gesagt hätte, ey, geh nochmal raus, schau es dir nochmal an. Vielleicht ist Gelb-Rot in dem Fall zu hart. Ich finde auch, dass das keine Schwalbe ist. Also du musst auf gar keinen Fall einen Foul pfeifen, weil er ja versucht, diesen Kontakt herzustellen. Und am Ende gibt es den Kontakt auch. Deswegen finde ich eine gelbe Karte wegen Schwalbe in dem Fall viel zu hart.
Was ist denn die Intention von Luis Diaz in dieser Situation?
Den Kontakt zu suchen.
So. Und was ist denn dann die Intention von einer, also was versucht er mit dem Kontakt suchen? Versucht er, einen Elfmeter rauszufinden? Ich finde, das erfüllt für mich ehrlicherweise schon die Definition von Schwalbe, was da
aber
passiert.
Aber wenn er dann den Kontakt kriegt?
Ja, er kriegt ihn aber nur, weil er sein Bein rausstellt, nachdem er schon fällt.
Ich finde, so, wir sehen das immer öfter, dass Angreifer sowas versuchen, das Bein eben so hinzustellen, dass sie den Kontakt kriegen. Und wir haben in der Vergangenheit halt auch schon Szenen gehabt, wo der Verteidiger dann das Bein trifft und dann ist der Kontakt da und dann gibt es einen Elfmeter.
Da bin ich bei dir. Ich finde grundsätzlich, die Argumentation halte ich schon für schlüssig. Ne? Also, dass du sagst, das wird ja viel zu oft nicht so entschieden. Warum also gilt es dann in diesem Fall als gelbe Karte und damit als Grund für den Platzverweis? Das kommt ja noch erschwerend hinzu.
Das, finde ich, ist halt auch das Ding. Also natürlich solltest du das nie unterschiedlich bewerten, dass du sagst, naja, wenn es die erste gelbe wäre, wäre es okay. Aber trotzdem finde ich in dem Fall, du ein Team, das schon in Unterzahl spielt und du stellst noch einen vom Platz. Klar, es war kurz vor Abpfiff, also es war jetzt nicht so, dass die Bayern noch super lange mit 2 Mann weniger hätten spielen müssen. Aber trotzdem finde ich die Entscheidung sehr, sehr hart.
Ja, das kann man durchaus so sehen. Die Entscheidung ist natürlich für alle, für die Bayern natürlich auch hart da an der Stelle. Ich finde, also ehrlicherweise geht mir genau das Verhalten, da spricht natürlich schon auch irgendwie ein sehr defensiv geprägter Spieler, mir geht das so auf den Pinsel, ehrlich. Das ist wirklich krass, da hast du dann irgendeinen 60 Kilo schweren Flügelstürmer, der beim leichtesten Windhauch fängt er an zu stolpern und versucht dann irgendwie einen Elfer da rauszuholen, macht da den Mauersegler irgendwie. Das nervt mich tierisch. Und ich finde, die kommen halt viel zu oft damit durch. Mhm. Und deswegen wäre mein Appell zu sagen, pfeift das doch immer und gib dafür doch immer gelb, für diese Nummer.
Dann sind wir halt wieder beim Thema Konsequenz.
So, genau, dann sind wir beim Thema Konsequenz. Und an der Stelle ist für mich der einzige Punkt, wo diese Argumentation der Bayern, dass sie da benachteiligt wurden, greift. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst, zum Beispiel mit dem, das ist ja auch das, was jetzt die Bayern in Person von Christian Dresen machen, dass sie sagen, ja, wir werden jetzt hier in den letzten Spielen immer krass benachteiligt. Wenn du das vergleichst mit der Situation, wo Remberg im Spiel Bayern HSV gegen Bayern, also Bayern beim HSV, wo der den Elfmeter bekommt, auch das ist natürlich ultra fragwürdig und meiner Definition nach müsste Remberg für das Ding eigentlich fast auch gelb kriegen. Mhm. Aber an der Stelle kommt halt die Aktion des Gegenspielers, das Bein in die Richtung des Angreifers, in Richtung von Remberg vorher. Das steht schon da und dann bleibt er daran hängen. Das ist für mich nochmal eine andere Kategorie, als wenn Luis Diaz fällt und dann im Fallen sein rechtes Bein rausschiebt, um den Kontakt zu bekommen. Und ich finde ehrlicherweise Christian Dingerts Argumentation dann auch nicht zu 100% schlüssig, wenn er sagt, ja, er kriegt ja den Kontakt, aber er kriegt ja den Kontakt nur, weil er den haben will. Ja. Und zwar schon, als er in dieser, das ist jetzt übertrieben gesagt, ne, in diesem Betrugsversuch, in ganz dicken Anführungszeichen, als er da schon dabei ist.
Ich finde, das Ding ist halt, Schwalben werden ultra selten gepfiffen. Und dann hast du halt als Spieler, wenn das oft belohnt wird, dieses Verhalten, natürlich verhältst du dich dann so. Und du hast halt nicht dieses Regelwerk, an das du dich halten kannst, dass weißt, wenn ich versuche, einen Elfmeter so rauszuholen, indem ich einfach nur irgendwo einen Kontakt suche, um einzufädeln und dann zu fallen, und es wird in 10 Fällen nicht bestraft und im 11. dann schon, dann ist es halt unfair.
Ja, meiner Meinung nach werden viel zu viele Elfmeter gepfiffen im Moment und es werden zu viele rote Karten gegeben und es wird immer nur mit Kontakten argumentiert.
Ja.
Aber Fußball ist halt nur mal Kontaktsport, ja. Das haben wir hier schon, weiß ich wie oft, besprochen.
Ich habe auch jedes Mal Mats Hummels im Kopf, der sagt, Kontakt ist kein Foul.
Nee, genau.
Also das auf jeden Fall, da gehe ich auch voll mit. Ich verstehe aber trotzdem, dass die Bayern versuchen, die Sperre für das nächste Spiel dann irgendwie noch abzuwenden. Sie werden vermutlich keine Chance haben, weil in so einem Fall halt nur bei einer krassen Fehlentscheidung, also wenn es jetzt zum Beispiel den falschen Spieler getroffen hätte, dann das nochmal zurückgenommen wird. Ich würde aber trotzdem in dem Moment sagen, sie waren ja schon bestraft genug. Sie hatten dann halt 2 Mann weniger für die letzten Spielminuten. Wäre möglicherweise noch was gegangen. Leverkusen hat das ja auch nicht ausgenutzt, muss man ja auch dazu sagen. Die Überzahl sowieso schon nicht. Aber Leverkusen hatte dann ja auch nochmal eine Situation, wo man durchaus drüber diskutieren könnte. Hätte eigentlich den Siegtreffer machen können durch Hofmann. Und das war eine Abseitsposition, wo ich auch mit bloßem Auge sagen würde, sehe ich jetzt nicht so.
Das Problem bei diesen Abseitssituationen, wo dann immer die Schulter angeführt wird, das ist ja, würde dann ein Tor, das du mit dem Körperteil erzielst, tatsächlich gelten? Ich finde, das ist dann tatsächlich, also kann ich mir ehrlicherweise fast nicht vorstellen.
Vor allem in einem Spiel, wo es dann halt 2-mal ein Tor zurückgepfiffen wurde wegen Handspielen und wo der Arm eigentlich angelegt war. Mhm.
Also an der Stelle ist es schon auch bei diesen ganzen Beschwerden der Bayern, dass sie jetzt benachteiligt wurden. Das ist in dem Spiel vielleicht tatsächlich auch wirklich so, dass es dann mehr 50-50-Situationen gab, die gegen die Bayern entschieden wurden. In dem Fall haben sie schon aber auch ein bisschen, naja, also man kann halt da sagen, ja, Abseits ist Abseits und Millimeter ist Millimeter, wenn du diese technischen Möglichkeiten hast. Aber es gibt ja immer noch Möglichkeiten, auch einzugreifen. Wann ist genau der Moment der Ballabgabe und so? Dieses Thema hast du dann ja wieder und das ist an der Stelle ja was dann irgendwie schon auch eher für die Bayern gelaufen ist. Mhm. Denn sonst hätten sie das Spiel am Ende komplett verloren.
Dann wären wir wieder beim Thema, es gleicht sich alles am Ende aus.
Aber siehst du das denn so, dass die Bayern jetzt in letzter Zeit krass benachteiligt werden, so wie jetzt Christian Dresen offenbar reklamiert?
Nee, sehe ich tatsächlich nicht so. Wir hatten ja auch das Spiel gegen Dortmund. Wir waren uns ja beide einig, es ist okay, da keine rote Karte zu geben für Schlotterbeck. Ich fand jetzt auch in dem Spiel, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Tore zählen, weil ich mir denke, das sind halt Menschen, die haben 2 Arme und die sind halt irgendwo am Körper. Und es war ja kein Arm abgestreckt, abgewinkelt irgendwie oder überm Kopf. Also es war ja wirklich, dass du sagst, wo soll er denn hin mit dem Arm? Deswegen, aber ich finde, benachteiligt nicht. Wahrscheinlich wäre die Diskussion noch ein bisschen lauter, wenn dann halt eben jetzt das Meisterrennen noch mal irgendwie spannend geworden wäre dadurch. Aber so am Ende, ja, es ja, ist auch in der Vergangenheit sehr viel für die Bayern gelaufen. Vielleicht ist es wirklich ausgleichende Gerechtigkeit.
Also ich finde, Viktor und ich haben vergangene Woche ja noch drüber geredet, allein im Gladbach-Spiel gibt es mindestens zwei Szenen, die mindestens 50-50 sind, die klar für Bayern entschieden werden. So, und das ist für mich schon das absolute Gegenbeispiel. Also ich finde, sie sind ein bisschen sehr dünnhäutig da, die Bayern, gerade.
Vielleicht ist es aber auch, weil diese Woche deutlich entspannter ist, als man sich das hätte vorstellen können. Also du hast halt wirklich in der Liga keine wirkliche Konkurrenz mehr um die Meisterschaft. Du gehst mit einem 6:1 ins Rückspiel gegen Bergamo. Also eigentlich kannst du ja völlig entspannt sein. Und vielleicht braucht Uli Hoeneß da irgendwas, um das ein bisschen kribbeliger zu
machen. Naja, also die Personalsituation, die macht die ganze Sache jetzt vielleicht dann doch nicht mehr so entspannt. Das ist ja dann auch mit der Grund, weshalb sie überhaupt sich so sehr über diese Diaz-Entscheidung aufregen.
Das stimmt, aber trotzdem, selbst wenn du dann verlierst, ist es ja, also du verlierst ja nicht einen Titel dadurch, sondern es ist einfach der Abstand auf Dortmund wird zwischendrin nochmal...
Ja gut, also erstmal müssen die Bayern ja überhaupt nochmal ein Spiel verlieren. Das kommt ja noch dazu. Eben. Also selbst wenn jetzt Luis Diaz nicht spielen kann im nächsten Spiel, wo es ja jetzt erstmal nach aussieht, dann wird es wahrscheinlich ja so sein, also Nicholas Jackson, Harry Kane ist ja fit, kann ja spielen gegen Union. Das ist natürlich ultra unangenehm, aber tatsächlich, dass es in Sachen Meisterschaft nochmal irgendwie wackelig wird, das halte ich für wirklich annähernd ausgeschlossen.
Nee, und dann können sie am Ende sich darüber beschweren, dass es die Schiedsrichter waren, die ihnen den Titel geklaut haben. Wir machen mal weiter mit Stuttgart gegen Leipzig, das Duell um die Champions League-Plätze, das der VfB dann mit 1:0 für sich entschieden hat. Und es war ein sehr, sehr gutes Spiel, finde ich. Leipzig hatte vor allem am Anfang mehr vom Spiel, hätte auch in Führung gehen können. Aber Stuttgart hat dann verdient gewonnen am Ende.
Aber geiles Spiel, oder?
Geiles Spiel.
Hat Bock gemacht, ne? Also ich finde auch, dass das von beiden Mannschaften, ich finde sogar teilweise ein bisschen überraschend geführt worden ist, weil ich diese krass offensive Herangehensweise, das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass Sebastian Hoeneß das gemacht hat, aber mit Leveling und mit Führig und einer Dreierkette, du hast ja eine komplett offensive Schiene dabei. Ja. Also du hast ja eigentlich 5 Offensivspieler und musst im Zweifel in der letzten Linie gegen Diomande, Nusa und Romelu, das ist jetzt auch keine ganz schlechte Offensive, musste 1-1 verteidigen, was in der ersten Halbzeit dann hier und da ja auch mal passiert ist, ne? Dass es dann lange Bälle um das Stuttgarter Pressing zu überbrücken gab und dann haben sie es aber, finde ich, defensiv super gelöst.
Finde ich auch.
Auf der anderen Seite fand ich RB hinten eigentlich auch gut, also beide Defensiven haben gut funktioniert. Die Stuttgarter haben sich das Spiel dann so nach und nach geholt, so gefühlt. Ne? Also RB hat ja keinen ganz anderen Ansatz, sondern eigentlich auch, das war ja so irgendwie, wer gewinnt die Hoheit und das war ja ultra wild und intensiv und ziemlich chaotisch auch zwischendurch. Und das hat der VfB dann auf seine Seite ziehen können, wobei man sagen muss, die haben ja am Ende schon auch ein bisschen Glück, dass sie das Spiel gewinnen.
Glück im Sinne von?
Ja, im Sinne von individueller Fehler Van der Voort.
Das und stimmt. Und davor die
halt,
Ecke.
Du hast halt zwei gute Chancen noch für RB. Ne? Einmal diese starke Parade von Nübel nach der Ecke gegen Seiwald ist das. Und dann Orban köpft ja auch nochmal an Pfosten. Also das kann auch, also eigentlich so ist es ja fast gefühlt ein Unentschieden-Spiel. Ja. Aber ich finde schon, dass der VfB sich das am Ende schon auch irgendwie mit diesem Mut und dass sie das dann halt auch durchgezogen haben, dass sie sich das verdienen.
Ich finde, das hat mir so ein bisschen Vibes von Stuttgart gegen Leverkusen der vergangenen Jahre
gegeben. Ja, so habe ich auch gedacht zwischendurch.
So dieses Offensive, was einfach, es macht so viel Spaß, den beiden Offensiven zuzugucken, weil du auch so viel Qualität hast. Ich finde, gerade die Stuttgarter Offensive macht halt auch Bock auf die WM. Da wird ja jetzt auch wahrscheinlich in der Woche am 19. Wird dann halt nominiert von Julian Nagelsmann. Ich habe noch ein Interview gesehen mit Dennis Undaff danach, der dann so gefragt wurde, ob er mit einem Anruf rechnet. Und er so, ja, vielleicht haben wir ja schon telefoniert. Also alles andere würde mich aber auch wundern, wenn du den nicht mitnimmst.
Nee, also den musst du mitnehmen. Wen willst du sonst da einsetzen? Auch wenn wir natürlich auch hier schon darüber diskutiert haben, dass er vielleicht nicht der klare Neuner ist, aber wer ist denn ein klarerer Neuner, gerade in Deutschland, der irgendwie besser in Form ist?
Ja,
also ich sehe keinen.
Ja, und ich finde auch, wie Führig jetzt, also ist der nicht erst seit dieser Woche so, der ist ja wirklich in diesem Jahr wieder so richtig zurückgekommen und ist so ein Unterschiedsspieler dann auch, wie viele Flanken der reinbringt, wie viele Bälle der erobert, um dann halt zu Torchancen zu führen. Das ist richtig schön anzusehen.
Ja, heute wird er ein bisschen supported vom gegnerischen Torwart, ne? Also das ist auch wirklich eins der...
Aber ich finde, er hat ja vorher auch seine Aktionen gehabt. Also
ja, total. Total, aber jetzt bei dem Tor, wo er die Vorlage dann liefert, das ist ja, das ist irgendwie eine der wildesten Szenen dieses Wochenendes, finde ich, weil Maarten van der Voort hat den Ball erst in der Hand. Mhm. So, und dann läuft er ein bisschen rüber, legt den Ball auf den Boden, wartet dann, bis Undav so anfängt, auf ihn zuzukommen, der erhöht dann so leicht das Tempo. Und nach diesen ganzen Sekunden, die er Zeit hatte, spielt er den Ball dann irgendwo ins Nirgendwo. Ja. Und Führig ist halt der Nächste, der da steht und schaltet dann schnell, macht das alles gut. Aber das ist wirklich ein komplett Banane-Abspielfehler vom Torwart gewesen.
Ja, ich meine, solche Aktionen hast du dann halt auch mal drin. Aber für die Stuttgarter ist halt ganz geil, ne? Jetzt 50 Punkte, punktgleich mit der TSG, 3 und 4 sind die ja dann. Und Leipzig jetzt 3 Punkte dahinter. Wo ich mir denke, boah, da musst du jetzt halt wirklich hoffen. Also aktuell sehe ich nicht, dass Stuttgart nochmal was liegen lässt.
Ja, es sind ja noch ein paar Spiele und du hast ja als RB auch jetzt kommende Woche schon wieder das nächste Duell gegen die Hoffenheimer. Mhm. Dass die das bis zum Ende durchziehen, habe ich ja auch schon immer schon gesagt, da bin ich auch nicht überzeugt von. Also dieses Spiel jetzt da in Stuttgart, das kannst du halt, ist halt einfach ein echtes Topspiel. Und das ist in dem Moment oder in dem Fall mal zugunsten des VfB ausgegangen. Das kann am Freitag bei RB gegen Hoffenheim, da spielt RB ja auch zu Hause, schon wieder ganz anders aussehen.
Auf jeden Fall finde ich, dass das Potenzial gehabt hätte, das Topspiel zu sein. Stattdessen war es HSV gegen Köln. Das war so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir im Hinspiel hatten. Das war ja ein absolutes Spektakel. Da finde ich, dass es am Ende dann noch ein 1:1 gab, hat sich über weite Strecken gar nicht mal so angedeutet. Also man hat schon gemerkt, waren beide noch so ein bisschen verunsichert. Köln natürlich ein bisschen mehr als der HSV, weil die Situation nicht so komfortabel ist in der Tabelle. Und waren eher darauf bedacht, Fehler zu vermeiden, als da wirklich offensiv was zu kreieren. Obwohl jetzt zum Beispiel El Mala von Anfang an gespielt hat.
Ja, aber das ist ja das, was ich meine, wenn ich sage, du musst schon auch dir irgendwie überlegen, wie du Said El Mala überhaupt einsetzt. Mhm. Also ich finde dieses 4-2-3-1, das ist ja zum zweiten Mal hintereinander mit der gleichen Ordnung, auch mit El Mala zum zweiten Mal hintereinander von Anfang an, der macht ja dann auch ein Tor, also rein statistisch betrachtet wurde Kwasniok dann an der Stelle ja auch recht gegeben. Aber wie hast du ihn ansonsten so wahrgenommen?
Ja, ich finde, er hat halt oft das Problem, dass er nicht in die Situationen gebracht wird, die er dann braucht.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ne? Also du hast, meiner Meinung nach braucht er halt einfach 1-gegen-1 Situationen. Und die braucht er halt dann auf seinem linken Flügel, damit er nach innen ziehen kann, um abzuschließen. Und wenn das gelingt, dann wird es auch sofort gefährlich. Also es ist, glaube ich, der erste Torschuss überhaupt in der Partie, der ja eigentlich genauso ist. Ne? Du hast ein 1-gegen-1 von El Mala, der zieht nach innen, schießt. Dann wird der Ball, glaube ich, geblockt. Ansonsten wäre das schon direkt richtig gefährlich geworden. Und da machen es die Kölner dann mal so. Köln hat ja viel mehr Spielanteile, muss das Spiel quasi dirigieren und muss Wege finden, diese HSV-Defensive ins Wanken zu bringen. Und dann machen sie es mal so, dass sie den Ball erst auf rechts rausspielen, um dann nachher nach links rüber zu verlagern. Und dadurch gibt es halt so einen kleinen Moment, wo Özkaja und Lund ein bisschen Zeit haben, auch eine Überzahlsituation, 2-gegen-1, und können dann El Mala gegen Omari ins 1-gegen-1 schicken. Und dadurch entsteht halt diese Dynamik. Mhm. Und diese Verlagerung, das ist jetzt nicht die große Fußballkunst, das ist eine Verlagerung über den Torwart sogar. Also auch, das kann man noch viel, viel schneller spielen. Aber da hast du mal gesehen, wenn du das so machst, also wenn du so einen tiefstehenden Gegner so in die Bewegung bekommst, dass du am Ende dieser Sequenz mal El Mala im 1-gegen-1 hast, dann kann da auch was draus werden. Aber das kriegen sie halt viel zu selten hin. Und ich habe den Eindruck, das passiert halt oft auch, ja, ich will nicht sagen zufällig, aber also das ist natürlich auch echt eine Challenge, ne? Für ein Team, das aufgestiegen ist, solche Dinge zu implementieren. Nur, ich weiß nicht, wie siehst du das? El Mala ist ja der Faktor, der Köln in so direkten Duellen, auch gegen den HSV beispielsweise, also Augenhöhe-Teams, sage ich mal, der sie davon unterscheiden kann und der dann den Unterschied macht. Dann musst du doch, finde ich, alles daran setzen, deinen Unterschiedsspieler auch in die Show zu bekommen.
Ja, ich finde, Köln hat generell einfach zu viele Spiele von wegen, wir haben es gut gemacht und haben uns am Ende nicht belohnt. Jetzt gibt es halt wenigstens den Punkt, aber ich finde auch das 1-0 für den HSV, das fällt ja aus einer Situation, wo Köln eigentlich nah dran ist, das 1-0 zu machen. Es ist der erste Torschuss überhaupt, der ist natürlich richtig schön. Also diese Außenrisslupfer von Vieira, der ist richtig, richtig geil gemacht. Aber ansonsten musst du doch als Köln zu dem Zeitpunkt schon in Führung sein.
Musst du das? Haben sie genug Chancen, findest du?
Nee, aber das ist halt das Problem. Du machst das Spiel und spielst aber halt bis zum letzten Pass nicht konsequent.
Naja, sie haben halt zu wenig, also sie spielen sich zu wenig klare Torchancen heraus dadurch. So, und da, das ist halt dann die Frage, was, worauf willst du eigentlich hinaus? Und ich sag jetzt mal, Vieira ist ein gutes Beispiel. Der HSV kriegt seinen Unterschiedsspieler, Fabio Vieira, gerade sehr regelmäßig irgendwie in die Show. Das ist natürlich offensiv auch irgendwie nicht geil. Die haben, glaube ich, jetzt schon wieder mindestens zum zweiten oder dritten Mal hintereinander deutlich unter einem XG erspielt.
Also generell, die waren ja in allen Statistiken überlegen. Und das meinte ich jetzt halt gerade, dass Köln dieses Spiel komplett dominiert, eigentlich ja selbst den Stempel aufdrücken kann und kassiert dann das Gegentor.
Ja, so ein Gegentor, das kann, glaube ich, dann einfach gegen diese Qualität auch passieren, weil das auch schon wirklich ultra stark gemacht ist. Ne? Also wenn ihr uns irgendwo hört, wo man auch Videopodcasts als Video schauen kann, dann könnt ihr das jetzt auch nochmal sehen, ne? Dieser Lupfer mit dem Außenriss, das ist eines der schönsten Tore dieses Spieltags auf jeden Fall gewesen, und die Kölner können das, wenn, dann vorher besser verteidigen, weil Lund nicht aggressiv genug auf Mikkel Bronsis draufschiebt, der dann diesen Ball in den Lauf von Vieira überhaupt spielt. Das Tor kommt ja so mehr oder weniger aus dem, ich will nicht sagen aus dem Nichts verfallen Tore ganz, ganz selten, aber das kommt schon überraschend so überhaupt. Und trotzdem ist es ja dann so, dass das 1-1 fällt nach einer Standardsituation, das kann man, ne, nach einer Ecke kann man auch wieder als Weiterentwicklung des ersten FC Köln möglicherweise
sogar betrachten. Eckball-Gegentor für den HSV überhaupt.
Erst genau das, und die Kölner sind ja jetzt eigentlich auch erst seit kurzem relevant zu erwähnen bei Standardsituationen, die sie selbst haben. Kann man so sehen. Mir persönlich sollten sie, und sie, ehrlicherweise finde ich, sie können sich seit Mitte der Hinrunde darauf vorbereiten, die Kölner, weil seitdem klar ist, was auf sie zukommen wird in diesen Duellen. Und das sind dann, ist für mich mit ein Faktor, weshalb sie bei diesen 50-50-Spielen eigentlich, kann ich mich gar nicht dran erinnern, außer Mainz vielleicht. Mainz haben sie gewonnen, haben sie gedreht, aber sonst gehen sie halt oft nicht als Sieger vom Platz.
Ja, und jetzt halt das Derby, ne? Also das ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause.
Genau dasselbe Spiel. Das war in der Hinrunde schon mega zäh. Da hat Gladbach eigentlich Köln einfach nur machen lassen. Mhm. Und da hat auch Elmaler von Anfang an gespielt. In einer anderen Grundordnung noch. Das wird jetzt wird wieder sehr ähnlich sein. Vor allem, weil der FC ja zu Hause spielt und dann nochmal mehr gefordert ist, das Spiel zu machen.
Ja. Der HSV spielt dann am kommenden Spieltag abends am Samstag in Dortmund. Und damit sind wir beim BVB, der 2-0 gegen Augsburg gewinnt. Souverän. Muss man schon sagen. Ja. Für mich ein bisschen überraschend souverän, weil wir ja auch ein bisschen damit gerechnet haben, dass die Dortmunder so den Spannungsabfall jetzt absolut haben, weil jetzt nach diesem Spieltag würde ich auch sagen, Platz 2 ist so gut wie sicher, weil die Dortmunder als einziges Team da oben, also jetzt klar, Stuttgart hat auch gewonnen, aber ist halt einfach zu weit weg. Dortmund hat 2-0 gewonnen und es gab ein Premierentor von Luka Reggiani, der zum ersten Mal auch 90 Minuten gespielt hat. Und ich fand diesen Jubel danach so schön, so richtig erfrischend. Keine Show, kein ausgedachter Jubel, sondern der ist ja wirklich, ich glaube, als erstes zu Riasson, hat den umarmt, hat den aber auch direkt wieder weggeschubst, weil er irgendwo hin musste mit seiner Freude. Das war sehr schön mit anzusehen.
Ja, so, da ist Jubel ehrlich, wenn ein 18-Jähriger trifft. Aber super Spiel, oder? Von dem?
Ja, von ihm auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade überlegt, wo das ein super Spiel war von Augsburg, weil Augsburg mir halt wirklich viel zu passiv war. Der ein oder andere hatte ja auch schon Richtung Europa geredet. Ich glaube, das Thema können wir dann jetzt abhaken.
Die eine oder andere, glaube ich, oder?
Ich habe die nicht Richtung, nee, also vor der Saison, ja. Aber
ja, okay, ich meine jetzt zuletzt.
Nee, zuletzt nicht mehr, ja, okay. Nee, ja. Da habe ich gesagt, das ist wäre mir auch einfach bei der Mannschaft zu unglücklich, wenn die dann nächste Saison international spielen sollen. Die sollen mal gucken, dass sie wieder im Tabellenmittelfeld so richtig ankommen. Aber auch gefühlt die Saison durch für Augsburg, ne?
Ja, also kann man so sehen. Aber warum sollten sie ausgerechnet jetzt, wo sie diesen Flow haben, so die Spannung verlieren?
Aber haben sie, also ich hatte schon den Eindruck, also ja klar, Dortmund hat es auch gut gemacht, aber ich finde, Augsburg war so komplett ideenlos. Die hatten so nach dem 1-0 war das, glaube ich, eine Phase, wo sie dann halt mal relativ gefährlich auch vors Tor kamen, wo Dortmund dann auch Glück hatte. Aber ansonsten kam da offensiv gar nichts.
Ja, du kannst natürlich auch Statistiken finden, die das belegen, also nicht nur offensiv. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit kein einziger Torschuss, das würde deine These jetzt untermauern. 5 Kilometer weniger gelaufen als der BVB, die in dieser Saison auch schon höhere Laufleistungen gebracht haben, die Dortmunder. Also die sind irgendwie auf jeden Fall rund um 120 Kilometer gelaufen. Das ist ein normaler Wert. Aber für Augsburg-Verhältnisse, die ja auch mit zu den laufstärksten oder intensivsten Teams jetzt zuletzt gehören unter Manuel Baum, war das schon recht überschaubar. Mhm. Aber du bist dann immer bei diesem Henne-Ei-Thema, ne? Weil Dortmund hat es sehr dominant gespielt. Augsburg stand sehr, sehr tief, hat die ganze Zeit eher reagiert. Dann hast du ja häufiger mal so Statistiken, die dir dann irgendwie bescheinigen, du bist wenig gelaufen, weil du halt immer querschiebst, ja, und weil du eine dichte Staffelung hast und so und dann auch wenig Entlastung nach vorn. Aber also klar, tatsächlich auch so alles, was intensiv ist, so Sprints und Tempoläufe und so, da war Dortmund in dem Spiel deutlich besser. Und ich finde ehrlicherweise, gegen diese Augsburger aus den vergangenen Wochen, dass der BVB das so dominant dann spielt, das fand ich schon auch wieder bemerkenswert.
Ja, ich habe ja in der Vorschaufolge auch gesagt, Augsburg war ja gerne mal so ein Stolperstein für die Dortmunder. Und ich bin mir relativ sicher, dass Dortmund das anders gespielt hätte, wenn es noch um was gehen würde. Weil du jetzt so dieses...
Ach so, du meinst...
Du hast nichts, okay, zu verlieren, weißt du?
Ach echt, meinst du?
Also... Das ist so die Erfahrung der vergangenen Jahre,
finde ich. Du hast das Gefühl, dass die dadurch befreiter waren,
ja,
jetzt?
Ja.
Ah, okay, spannend. Nee, das habe ich eigentlich so gar nicht wahrgenommen. Ich hatte eher das Gefühl, okay, die Ansagen von Niko Kovac funktionieren offenbar.
Mhm.
Weil sie mussten ja was, eine Reaktion
das
zeigen.
Das stimmt, ja.
Und das scheint dann ja funktioniert zu haben.
Schöne Szene fand ich übrigens noch. Es gab ja diesen Moment, als Felix Metscher den Schiedsrichter umgerannt hat, quasi. Und da gab es danach dann noch ein Trikottausch, nenne ich es mal, der besonderen Art mit Dankert. Mhm. Und zwar hat Metscher sein Trikot abgegeben und hat dafür eine rote Karte bekommen, die aber ohne Folgen bleibt.
Hat er übergeben.
Fand ich sehr schön, ja, hat man auf Instagram dann gesehen. Ja. Dortmund, wie gesagt, als nächstes gegen den HSV und Augsburg dann gegen Stuttgart. Und dann kommen wir zu Werder gegen Mainz. Das ist mit einem 0-2 aus Bremen-Sicht ausgegangen. Und mein erster Gedanke nach dem Spiel war, haben wir die vergangenen beiden Wochen bei den Bremern vielleicht falsch bewertet? Weil, ja, aus dem Grund, ja, dass ich finde, Bremen hat ein gutes Spiel gemacht über weite Strecken, hatte ja auch selbst seine Offensivaktionen. Aber wenn du dir anguckst, gegen wen und wie Bremen die vergangenen beiden Wochen gewonnen hat, es war Heidenheim. Das ist ein Team, das halt so gut wie abgestiegen ist. Und es war gegen Union, aber halt in Überzahl. Und zwar lange in Überzahl. Also es war ja schon ein Unterschied.
Wobei sie da schon auch zielstrebiger noch waren. Ne? Mhm. Also ich bin eigentlich bei dir. Ich finde den Move, Bittencourt als Sechser aufzustellen, das hat er in der zweiten Halbzeit gegen Union ja auch schon gemacht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee von Daniel Thune für, du musst Spielkontrolle in gute Offensivaktionen umsetzen, also dass du in der Entstehung schon gute Ideen hast, wie du Angriffe forcierst. Das war ja gegen Union in der zweiten Halbzeit in Unterzahl auch absehbar, das Thema, und das haben sie da ja richtig gut hingekriegt, weil Union, sind wir ehrlich, eigentlich ist das so eine Mannschaft, wo ich gedacht habe letzte Woche, okay, das ist jetzt echt schon erstaunlich, weil ob die in Überzahl oder in Unterzahl spielen, eigentlich ist bei denen eigentlich egal. Dann haben die halt eben einen Stürmer da weniger, der anläuft, und ansonsten kommst du da trotzdem nicht durch. Und Mainz hat das gut gemacht. Für mich sind das aber zwei individuelle Schwächen von Marco Grüll in dem Spiel von, also dem Werderaner Marco Grüll.
Beim 1-0 ist das keine Schwäche, er ist von der Taube abgelenkt einfach. Ja. Also das lohnt sich auch tatsächlich nochmal anzugucken. Das fand ich, diese Szene, es landet eine Taube auf dem Platz und er guckt ihr hinterher, anstatt zu verteidigen, also anstatt im Spiel zu bleiben, ist er so abgelenkt von der Taube, dass dann, Vene ist es, glaube ich, einfach an ihm vorbeigehen kann.
Ja, das ist ja dann der Einwurf, ne? Also Mainz hat einen Einwurf, Vene führt den Einwurf aus und ist der direkte Gegenspieler von Grüll, und Grüll muss einfach an der Stelle mitgehen, und dadurch entsteht halt eine Unterzahlsituation, weil er ein bisschen spät dran ist, sagen wir mal so, und dann können sie sich 2-1 auf dem Flügel durchspielen, beziehungsweise Vene dribbelt dann ja in den Strafraum rein, flankt, und Paul Nebel trifft per Kopf. Und ehrlicherweise war ja Grüll nicht der Einzige, der nach dieser komischen Taube auf den Platz geguckt hat, sondern zum Beispiel auch Philipp Tietz von den Mainzern, der Mainzer Stürmer. Es ist halt an der Stelle nicht so relevant für den restlichen Verlauf oder weiteren Verlauf dieser Szene.
Ja.
So, und ja, das war Situation 1. Ich finde Situation 2 aber noch irgendwie, ja, aber eigentlich spricht es dieselbe Sprache. Auch so ein bisschen Gedanken verloren, ne? Also du hast so eine Situation, Marco Friedl hat den Ball hinten links in der Spieleröffnung und spielt dann so diagonal ins Zentrum rein, in den Mittelkreis, wo Marco Grüll als Ballempfänger sich auch anbietet. Und der Pass, den finde ich super. Das ist ein super erster Ball, weil er halt Dynamik reinbringt. Und vor Grüll läuft so Romano Schmid auch noch quer. Und eigentlich ist das eine Situation, aus der kann sofort eine richtig gute Angriffsaktion für Werder Bremen entstehen. Und Grüll pennt halt so eine Sekunde, kommt nicht richtig dem Ball entgegen und wird dann von Sano überrascht aus dem Rücken. Und dadurch entsteht halt einfach direkt im Gegenzug das 2-0 und dann ist das Spiel tot. Weil Werder halt auch einfach dann, das finde ich, haben sie gegen Union viel besser gemacht, weil Werder dann auch eigentlich ein Null-Tor-Gefahr entwickelt und dann auch so ein bisschen kopflos wird, oder?
Ja, finde ich auch. Also so generell finde ich, dass Bremen wieder so ein bisschen einbricht, was sie eigentlich ja abgestellt hatten unter Tune.
Das war jetzt ja das eine Spiel, ne?
Wie meinst du?
Dass sie einbrechen. Das klingt so nach,
ja,
nach Serie.
Ja, nee, aber also ich finde das so, also du hast halt immer so kleine Fehlerchen gehabt, auch so im Aufbau.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig.
Und diese Unsicherheit meine ich halt, also dass das wieder so ein bisschen eingerissen ist.
Ja, das ist natürlich vielleicht auch dann Mainz im 11 gegen 11, bestraft solche Dinge dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr oder verteidigt das dann konsequenter als vergangene Woche Union. Da spielt dann an der Stelle die Gleichzahl heute und natürlich der Spielverlauf. Mainz geht früh in Führung, das ist ja eigentlich.
Ja, halt also in beiden Hälften.
Nicht, du willst nicht gegen Urs Fischer Teams schnell 0-1 zurückliegen.
Aber du hast halt der erste Treffer nach 6 Minuten, der zweite dann 7 Minuten nach Wiederanpfiff. Also es ist halt auch wieder so ein bisschen mit dem Kopf vielleicht noch nicht ganz da.
Ja, Milosevic hat heute auch nicht gespielt, weil er nicht fit war. Der ist ja die Anführungszeichen Offensivkonstante in den letzten Wochen bei Werder gewesen. Ja. Das spielt vielleicht dann auch noch eine Rolle. Ne? Also ich würde da die Flinte jetzt als Werder noch nicht wieder ins Korn werfen, sondern da gibt es schon auch ein paar Sachen, finde ich, immer noch, die man auch aus dieser Niederlage irgendwie mitnehmen kann.
Ja, tabellarisch bringt es Mainz natürlich richtig viel. Die haben jetzt 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, sind 13. Bremen wieder runter auf die 15, nur 1 Punkt Vorsprung. Was auch daran liegt, dass St. Pauli nicht gewonnen hat, sondern 0-2 in Gladbach verloren hat. Und wir hatten ja das Vergnügen, das Spiel quasi zusammen zu übertragen. Ich im Studio, du im Stadion. Und was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, du hast ganz, ganz viel Lob für St. Pauli übrig gehabt und trotzdem 0-2 verloren.
Ja, also das ist halt das St. Pauli-Problem, dass sie, ich finde, sie kommen sogar oft in gefährliche Bereiche. Also sie spielen sich schon auch Chancen heraus. Sie sind halt einfach ultra schwach darin, die dann auch zu nutzen. Ne? Also wenn ich da an Fujita in der ersten Halbzeit denke, das ist gut gemacht. Das ist ein guter Angriff. Klar, der war jetzt irgendwie schon auch ein bisschen absehbar, fand ich so in der Situation. Gladbach verpennt die Nummer total, aber du hast die Verlagerung in einer ganz, ganz hohen Situation, schon ungefähr so 25 Meter vorm Gladbacher Tor, hast du eine Verlagerung von rechts rüber nach links, dann hast du Irvine und Ritzka, die mit einem Doppelpass sich in den Strafraum reinkombinieren. Du hast eigentlich den perfekten Ball von Ritzka auf den zweiten Pfosten, wo Fujita einläuft. Wie gesagt, Gladbach pennt bei all dem komplett, ist immer ein Schritt zu spät, Fujita komplett frei, darf zu 0% passieren, aber der muss den einfach mit Vollspannen, muss Nicolas mit ins Tor fliegen, der Keeper von Gladbach, der macht das richtig gut, ich will das überhaupt gar nicht schmälern, die Parade von dem ist überragend, aber warum kommt da so ein komischer, so ein Halbschlenzer irgendwie bei raus, so, keine Ahnung, oder so ein Innenseitenschieber von Fujita, ja, und davon fallen mir jetzt so, Oppi auch am 5-Meter-Raum, kriegt eigentlich einen Ball von rechts und ist in einer guten Abschlussposition und anstatt mit rechts zu schießen, flankt er mit links nochmal wieder in die Mitte. So, ne, solche Situationen, ja. Und das ist dann am Ende das. Gladbach ist dann an der Stelle individuell besser, macht das eiskalt.
Ein super schönes Freistoßtor von Stöger.
Unglaublich schönes Freistoßtor. Ja. Aber das sind dann halt die Dinge, die den Unterschied machen. Ja. Und das macht ja in der ganzen Saison oft für St. Pauli den Unterschied. Ne?
Ja, und ich finde, Gladbach hat es auch vor allem deswegen gut gemacht, weil Rocco Reitz ja nicht gespielt hat und sie das, finde ich, gut kompensiert haben. Bei St. Pauli hast du, finde ich, über die ganze Saison dieses Ding, die Defensive funktioniert und dann lässt die Offensive nach. Dann funktioniert die Offensive wieder besser, dann kassierst du aber wieder Gegentore. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass ich dachte zu Beginn der Saison, krass, die haben es voll gut geschafft, den Kader so weiterzuentwickeln, dass sie hinten trotzdem noch sehr gut stehen und aber vorne die Tore jetzt auf einmal machen. Und Das ist aber keine so richtige Balance.
Ich glaube, du darfst die Ausfälle von James Sands nicht unterschätzen und natürlich von Saliakas.
Ja.
Das verändert das Spiel. Und gerade wenn du dann als eine Mannschaft, die ein bisschen gebraucht hat, sich wieder zu finden, ein Underdog-Team, das so seine Probleme hat, wenn dann so wichtige Spieler ausfallen, ist das, glaube ich, echt ein richtig dicker Schlag ins Kontor. Und allein schon, weil dann, weiß ich nicht, mit Eric Smeed dein etatmäßiger Innenverteidiger auf einmal wieder auf der 6 spielt, du musst die Abwehr umbauen, du baust im Mittelfeld irgendwie um. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, da nicht zuträglich sind. Mhm. Und zu Gladbach, also ich hatte eigentlich auf ein bisschen mehr gehofft, als ich ins Stadion gefahren bin. So, weil das Union-Spiel fand ich deutlich zielstrebiger und ich hatte so den Eindruck, da ist schon auch noch ein bisschen Angst zu spüren bei den Gladbachern. Und klar, der Reizausfall spielt eine Riesenrolle dafür, dass es halt nicht dynamisch ist, ne? Dass es dann eher statisch ist, auch ein bisschen passiv dann, finde ich. Sie verteidigen es gut am Ende, ohne Frage, im tiefen Block. Sie wissen aber auch, dass St. Pauli das halt nicht gut bespielen kann.
Ja, und sie waren so die letzten 10 Minuten dann ja eigentlich schon mit dem Kopf im Derby, vor allem die Fans.
Ja, definitiv. Ja.
St. Pauli muss gegen Freiburg spielen und wir kommen zum nächsten Samstagsspiel, Eintracht gegen Heidenheim. Die Frankfurter gewinnen das mit 1:0. Auch ein sehr, sehr schönes Tor. Da musste ich eben dran denken, als du gesagt hast, vielleicht das schönste Tor des Spieltags. Da würde ich eher den Seitfallzieher von Kalimuendo nehmen.
Ja, da gehe ich mit. Also hast du recht, ich habe ja gesagt, eines der schönsten Tore dieses Spieltags.
Ja, Frankfurter spielen es am Ende souverän runter, obwohl sie dann in Unterzahl sind, nachdem Koch gelb-rot sieht, vom Platz gehen muss, finde ich berechtigt an der Stelle. Da muss auch kein VAR, wenn er es denn dürfte, eingreifen. Mhm. Und Heidenheim, ja, also eigentlich ein gutes Spiel gemacht, das hat Frank Schmidt ja auch gesagt. Sie haben es sehr gut verteidigt, obwohl ich bei seinem Interview auch so ein bisschen den Eindruck hatte, so ja, aber ein Punkt hätte euch ja auch nicht gereicht. Also klar, aus Heidenheimer Sicht wäre ein Punkt gegen Frankfurt schon gut, aber jetzt müsstest du ja 3er holen, um irgendwie noch in der Liga zu bleiben.
Ja, aber du darfst natürlich dann auch den Effekt auf die Mannschaft, glaube ich, nicht unterschätzen, ne? Wenn du immer diese 50-50-Spiele nur verlierst, und das sind ja oft wirklich, gemessen an Heidenheims Möglichkeiten, erstaunlich enge Spiele. Und sie kommen immer wieder zurück und sie haben auch immer wieder gute, so ähnlich wie St. Pauli. Das sind immer gute Ideen, vor allem fürs Offensivspiel. Und sie scheitern dann oft einfach an individuellen Schwächen, entweder vorne oder hinten, je nachdem.
Oder an der Abseitslinie.
Und das kommt dann noch dazu. Und das ist dann wieder so ein Ding, also da hat die Eintracht schon echt richtig Glück. Bei dieser Situation, Conte macht eigentlich ja den Ausgleich und steht so dermaßen knapp, so ähnlich wie Hofmann bei Leverkusen gegen Bayern im Abseits. Also im Abseits Entscheidung der halbautomatischen Abseitserkennung.
Das ist dann an der Stelle so. Das wäre auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel gewesen. Und ich glaube, dann wäre auch Eintracht Frankfurt nochmal so in diese alten Muster zurückgefallen, weil so richtig souverän fand ich sie jetzt auch nicht.
Ihnen fehlt... Also erstmal fand ich erstaunlich, dass sie in der zweiten Halbzeit tatsächlich so viel zulassen. Das passt jetzt irgendwie nicht zu dem, was die Eintracht in den vergangenen Wochen gezeigt hat. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das Hauptargument für den neuen Coach. So, der hat die stabilisiert und so. Und ich meine, die Zahl gibt ihm recht, da steht eine Null. Sie haben an der Stelle schon mehr Glück gehabt als in den vergangenen Wochen. Ja. Und mir fehlt immer noch so dieses Überraschende, obwohl sie ja eigentlich genügend Kreativität im Kader haben. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die Spieler einfach noch so ein bisschen zu verhalten sind aufgrund des Saisonverlaufs. Ne? Also du hast ganz am Anfang, ich glaube, das ist auch der erste Torschuss im Spiel, hast du eine Szene, da wird Larsson so eingesetzt von Kalimuendo, ne? So steil klatschmäßig. Der Ball von außen auf Kalimuendo, der lässt auf den nachrückenden Larsson prallen und der kommt dann aus dem Sechserraum oder aus dem Achterraum in dem Fall nachgeschoben und hat dann auf einmal Dynamik und kommt zum Torabschluss. Und solche Szenen, die gab es danach gefühlt gar nicht mehr zu sehen. Also das ist das, was mir so fehlt. Ne? So diese Variabilität, dass du Tempo reinbekommst über Positionstausch, vielleicht auch über 1-gegen-1 Situationen, die deine Flügelstürmer, die sind ja überragend. Also ne, wenn ich an Bahoya denke oder so, kriegen sie in dem Spiel auch überhaupt nicht in 1-gegen-1 und das gegen Heidenheim, ohne das wirklich despektierlich zu meinen. Aber gegen die Torchancen zu erspielen, ist normalerweise nicht so kompliziert. Ja,
3 Torschüsse in der ersten Hälfte.
Für Bundesliga-Verhältnisse sage ich dazu. Ne?
Aber siehst du die Eintracht international kommende Saison?
Naja, dadurch, dass Freiburg halt auch gepatzt hat, werden die das schon irgendwie schaffen, wenn der 7. Platz dann reicht für die Conference League, da zu spielen.
Damit sind wir beim nächsten Spiel direkt. Sehr gute Überleitung. Freiburg verliert 0:1 gegen Union in einem Spiel, bei dem ich dachte... Das hätte ich wahrscheinlich nicht eingeschaltet, wenn wir jetzt nicht hier zusammen sitzen würden. Und wenn ich es eingeschaltet hätte, hätte ich sehr früh wieder ausgeschaltet, weil es eigentlich genau das war, was ich erwartet habe. Das war ein Spiel, das eigentlich 0-0 ausgehen muss. Und Menschen, die sich nach 90 Minuten gedacht haben, oh, ich guck mal, ob das Spiel noch läuft, die haben eigentlich alles richtig gemacht, weil alles, was spannend war in diesem Spiel, in der Nachspielzeit passiert ist.
Ja, aber das war auch schon wieder Wahnsinn Union, oder? Also mehr Union-Style geht ja eigentlich fast überhaupt nicht. So irgendwie gefühlt die ganze Zeit überhaupt nichts vom Spiel. Dann kriegen sie eine Situation, Jong 1 gegen 1, toller Ball von Soki, finde ich. So von ungefähr Mittellinie diagonal raus und dann hast du halt da direkt die 1 gegen 1 Situation. Und dann sitzt Günther auf der Terrasse und Jong haut ihn rein. Und du denkst so, okay, das ist jetzt irgendwie wild, weil das Spiel lief irgendwie in eine andere Richtung, ohne dass sich Freiburg viele Chancen rausgespielt hat. Ne?
Nee, aber wenn hätte ich, also... Ich habe nicht damit gerechnet, dass es in diesem Spiel überhaupt noch ein Tor fällt, aber wenn mir jemand gesagt hätte, es fällt noch eins, hätte ich gesagt, dann für Freiburg. Weil da halt zumindest der Wille da war, offensiv zu spielen. Ohne dass jetzt, also Union hatte auch ein, zwei Chancen in der regulären Spielzeit, aber es war schon von beiden Seiten jetzt nicht.
Also ich ehrlicherweise finde ich, macht Freiburg das jetzt in Ballbesitz schon ein bisschen inspirierter, ne? Also du hast ja auch einmal schon eine mutigere Aufstellung als sonst schon mal mit Irier, mit Scherhand. Ich weiß nicht so genau, warum Höhler dann da jetzt auf der 10 spielen musste. Das passt für mich irgendwie nicht zu dem Konstrukt. Da hätte ich eher Yuito von Anfang an erwartet, aber sie hatten ja auch noch ein Euroleague-Spiel unter der Woche, wo Yuito gestartet ist. Aber so grundsätzlich auch so durch Mansambi, der dann immer wieder versucht, auch durchs Zentrum Dynamik reinzubringen. Sie kommen halt überhaupt nicht hinter die Abwehr, was du eigentlich mit diesem Setup an Spielern irgendwie hinkriegen musst. So. Aber so bis dahin sah das jetzt schon inspirierter aus als sonst. Also sonst, wenn Freiburg viel Ballbesitz hat, kommt da relativ wenig bei rum, außer von rechts nach links Geschiebe oder ein langer Ball. Ja. Und das habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Aber es ist halt auch wirklich Banane, dass ihnen genau so ein Spiel dann, wo ich so dachte, okay, das sieht jetzt gar nicht, vor allem in der zweiten Halbzeit, gar nicht so schlecht aus, dass ihnen das dann um die Ohren fliegt. Aber wilde Nachspielzeit, hast du ja schon gesagt. Wie hast du denn das gesehen mit diesem Klärungsversuch von Matteo Raab, der bei einer Flanke rauskommt, den Ball wegfausten will gegen Bruno Ogbus und also der wird danach an der Hand behandelt. Man kann nicht richtig sehen, ob er den Freiburger trifft oder nicht, aber wo soll die Prellung an seiner Hand herkommen, wenn nicht von dessen Kopf und dann wäre das doch ein Elfmeter, oder?
Ach so, ich habe jetzt gerade überlegt, ob du darauf hinaus willst, dass er einfach nur Zeit von der Uhr nehmen wollte, weil ich hatte schon den Eindruck, dass er Schmerzen hat.
Ja, klar. Ich glaube auch, dass er sich die Hand verletzt hat, aber in der Situation wird halt, also er kann den Ball, den berührt er auf jeden Fall schon mal nicht. Mhm. So. Und das, man kann bei den Fernsehbildern, finde ich, nicht erkennen, ob er jetzt in die Luft haut oder ob er Ogbus trifft. Aber er wird halt
nicht an der Hand. Das heißt, wenn er Schmerzen hat, dann muss er irgendjemanden getroffen haben. Ja, das stimmt. Ja.
Oder da war irgendwie eine unsichtbare Wand. Möglicherweise. Vielleicht hat die auch dafür gesorgt, dass der Ball rauskommt.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht war da eine unsichtbare Wand und deswegen hat Freiburg nicht getroffen in diesem Spiel. Nee, ich habe mir tatsächlich über diese Szene gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich es eben auch nicht in den Fernsehbildern so gesehen habe, aber klar.
Also eigentlich ein Grund für den VAR reinzugehen, aber dann sind wir vielleicht an dem Punkt, wo der VAR eben auch nicht erkennen konnte, ja, was trifft denn der da jetzt eigentlich genau? Und dass er deswegen halt nicht sagen konnte, ja okay, da muss ich jetzt rein.
Ja, wahrscheinlich, also in jedem anderen Spiel hätte der Schiedsrichter auf dem Platz sich das dann nochmal 10 Minuten angeguckt. Nee, aber ist ja gut, dass es nicht so geworden, so gewesen ist, also dass VAR nochmal den Schiedsrichter rausgeschickt hat, um noch mehr Nachspielzeit auf die Uhr zu bringen.
Auf der anderen Seite ist das aus Freiburger Sicht natürlich mega ärgerlich, weil das für mich ist das ein Elfmeter, sage ich dir ganz ehrlich. So, klar, da ist viel Bauchgefühl dabei, weil du halt diesen ganz klaren Beweis hast du nicht.
Nee.
Aber das wäre halt dann ein Punkt gewesen für Freiburg.
Ja. Das stimmt. Und das wären ja dann halt auch einfach ein wichtiger Punkt gewesen, was die Ambitionen angeht, dann kommende Saison international noch mitzuspielen. Ein Spiel haben wir noch, TSG gegen Wolfsburg. Das war auch ein 1-1. Das war die Rückkehr von Dieter Hecking. Mhm. Seine Wolfsburger haben immerhin einen Punkt geholt, aber sie haben dieses Jahr weiterhin nicht gewonnen.
Ich finde, es gibt so ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass Dieter Hecking die Mannschaft zumindest erreicht. Ne? Also das ist ja, die TSG ist ja mit das intensivste Team der Liga auf ganz, ganz vielen Ebenen und die Wolfsburger haben deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen als im Saisondurchschnitt und in dem Spiel auch mehr als die TSG. Das ist schon außergewöhnlich gegen Hoffenheim. Sie sind deutlich mehr gesprintet als im Saisonschnitt und in dem Spiel auch mehr als die TSG. Auch das ist mega außergewöhnlich. Und das sind ja so wichtige Indikatoren. Auch, dass Eriksen Kapitän jetzt ist, ist auch ein ganz smarter Move. Am Ende haben sie natürlich schon auch irgendwie Glück, dass sie da den Punkt holen, ne? Weil die Hoffenheimer ja klar spielbestimmt sind, bessere Chancen haben. Du hast halt dann für Wolfsburg diese eine Ecke durch Eriksen und diesen Kopfball von Kuliarakis, der halt reingeht. Das ist natürlich dann schon auch irgendwie alles glücklich, aber das sind dann auch so Dinge, die so jemand wie Hacking auch braucht, um die Mannschaft auf seine Seite zu holen oder auch auf seiner Seite zu halten.
Also ja, vielleicht und auch ist das Vertrauen dann der Spieler zu kriegen, genau. Wenn die sehen, es funktioniert auch gegen so ein Team wie Hoffenheim.
Genau, und das ist dann vielleicht was möglicherweise dann doch dazu führen kann, dass sich mit Dieter Hacking bei den Wolfsburgern noch was bewegen kann. So weiter würde ich jetzt noch nicht gehen.
Ja, also ich glaube, Wolfsburg sollte sich ernsthaft mit der zweiten Liga beschäftigen. Das machen wir jetzt auch noch kurz, weil niemand aufsteigen will, könnte man so den Eindruck gewinnen. Es hat kein einziges Team der Top 5 an diesem Wochenende gewonnen. Also wir können hier mal durch die Ergebnisse fliegen. Darmstadt spielt nur 1-1 in Magdeburg. Elversberg verliert 0-2 bei Fürth. Paderborn spielt 2-2 gegen Bielefeld oder in Bielefeld. Und Schalke trotz 2-0 Führung am Ende nur 2-2 gegen Hannover.
Wie siehst das du heißt, die rote Karte gegen Edin Dzeko?
Boah, finde ich hart. Aber ich finde, man kann es verargumentieren, weil sein Fuß eben auf Brusthöhe ist, wo er eigentlich nichts zu suchen hat.
Für mich ist das eine Fehlentscheidung. Für mich ist das gelb, ist okay, wegen gefährlichen Spiels. Aber du hast ja, ich glaube, Chakrun ist es, den er trifft. Und der kommt ja erst auf ihn zu. Also der Ball ist in der Luft und das Bein ist quasi oben und dann läuft er in dieses Bein rein. Und das ist ja, also unachtsam, klar. Wie gesagt, gelb, okay, aber es ist halt einfach der komplette Gamechanger, ne? Also siehst du Schalke ohne diese rote Karte das Spiel verlieren?
Nee, jein. Also eigentlich nicht, weil Hannover danach erst so richtig dann ins Spiel kommt. Andererseits muss man halt auch sagen, Hannover verschießt noch einen Elfmeter und bei dem 2-2 sieht Karius halt einfach nicht gut aus.
Das ist so, ja.
Das sind Situationen, die können halt auch passieren, wenn Schalke nicht in Unterzahl gespielt hätte.
Das ist so. Den Elfmeter, der verschossen ist, das entsteht aber ja auch erst nach dem Edin Dzeko runter ist.
Ja, auf jeden Fall. Also die Offensivaktionen werden zwingender danach.
Halt, genau, der Vibe ist einfach so, dass Schalke dieses Spiel komplett bestimmt und dass Hannover auch kaum irgendwie einen Weg findet, da irgendwie reinzukommen.
Es wäre auf jeden Fall die Möglichkeit für Schalke gewesen, Big Points zu sammeln. So sind es 51 Punkte dahinter, Darmstadt mit 49, Elversberg 48, Paderborn 48 und Hannover mit 46 hat auch ein bisschen, finde ich jetzt, natürlich nicht den Anschluss verloren, weil die anderen nicht mehr Punkte geholt haben, aber es werden halt auch immer weniger Spiele.
Ich finde, dass Hannover jetzt irgendwie gefühlt dicker wieder drin ist, so auch, weil sie es halt irgendwie last minute gegen Schalke ziehen und das kann ihnen nochmal einen richtigen Push geben. Die sind für mich immer noch total heißer Kandidat.
Ja, du musst aber halt immer noch drauf hoffen, dass die anderen Punkte liegen lassen.
Das wird passieren. Guck mal, jetzt spielen am Wochenende spielen ja schon Schalke gegen Darmstadt oder Darmstadt gegen Schalke.
Ja.
Da ist ja schon, da wird ja einer schon Punkte lassen.
Das stimmt allerdings.
Oder beide Punkte lassen.
Oder beide. Wir sind sehr gespannt. Auf jeden Fall gibt es vorher noch am Donnerstag eine Vorschaufolge und dann wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche.
Kommt gut rein. Schön, dass ihr dabei wart.